2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Dienstag, der 20. August 2024 und etwa eine knappe Stunde nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und auch ich bin zurück aus einer langen Sommerpause und freue mich auf die anstehende Bundesliga-Saison. Gleich am ersten Spieltag dürfen wir eines der letztjährigen Überraschungsteams der Bundesliga begrüßen und nebenbei auch noch einen alten Bekannten aus der zweiten Liga, denn der erste FC Heidenheim startet beim Spiel gegen St. Pauli ja auch erst in seine zweite Bundesliga-Saison. Wie es beim Gegner aussieht, werde ich heute mit Heidenheim-Experte Luis besprechen. Moin Luis.
Moin Michael, schön, dass ich dabei sein darf.
Schön, dass du Zeit für uns hast. Zum Beginn, du bist zum ersten Mal beim Millanton. Mal so obligatorisch die drei Fragen. Wer bist du, was machst du so in deinem Leben und warum der erste FC Heidenheim?
Genau, also hi, ich bin Luis, ich bin 25 Jahre alt und bin Teil des FCH-Fanradios, das Ganze jetzt schon seit 5 Jahren. Neben meinem Fanradio-Dasein studiere ich Journalismus in Stuttgart an der Hochschule der Medien und fange jetzt auch bald einen Master an und mache parallel das Fanradio beim 1. FC Heidenheim. Der Club, der ist mir eigentlich seit den Tagen bekannt, seitdem ich so angefangen habe, Fußball wirklich aktiv zu verfolgen. Das war bei mir tatsächlich ein bisschen später, das war erst so um die WM 2014 rum. Und als jemand, der im Kreis oder im Bereich Ulm-Neu-Ulm geboren und aufgewachsen ist, ist der Heidenheim auf jeden Fall mir schon ein Begriff gewesen in der Zeit, als sie dann auch in die zweite Liga aufgestiegen sind. Und dann bin ich 2019 bzw. 2018 bin ich dann über einen Kumpel, den Dominik, der war auch schon mal hier beim Millanton zu Gast, zum Fanradio einfach gekommen. Der hat mich dort eingeladen und da ich eh Kommentator und Sportjournalist werden will, hat das dann ganz gut gepasst. Ja, und seitdem mache ich das jetzt einfach seit 5 Jahren schon und durfte den ganzen Wahnsinn miterleben, den der erste FCH eben auch so miterlebt hat in den letzten 5 Jahren.
Ja. Da muss ich mal dazu fragen, ist das eigentlich ein Fanradio, so was auch so speziell so eine Blindenreportage, also Blindenreportage-Elemente hat oder einfach ein Fanradio, wo einfach per Audio übertragen wird?
Genau, das ist quasi das Fan- und Blindenradio, also das, was wir Spiel für Spiel quasi im Internet senden, das senden wir auch gleichzeitig bei den Heimspielen dann über ein Sendeempfängersystem auch im Stadion, sodass dann auch sehbehinderte Leute das Angebot dann wahrnehmen können.
Dass sie das auch an den Plätzen hören können, ne?
Genau.
Ja, okay. Gut, kommst du hier in eine illustre Runde rein. Also Dominik hast du ja schon erwähnt vom Fanradio, aber wir hatten auch schon euren Trainer Frank Schmidt hier, Torwart Kevin Müller und auch Christian Kühlwetter. Liebe Grüße nach Regensburg. Die hatten wir hier schon. Und wir freuen uns einfach, dass es jetzt wieder losgeht mit der Bundesliga und wir heute mal über das Spiel sprechen. Worüber wir auf jeden Fall dringend sprechen müssen, Luis, ist das Thema Abgänge.
Yes.
Weil ich würde behaupten, musst du nochmal sagen, aber so viele Abgänge gab es wahrscheinlich noch nie bei euch. Also ich habe 10 Abgänge gesehen und 10 Zugänge. Vielleicht nebenbei, das ist vielleicht ganz interessant, also ihr habt eine bemerkenswerte Transferbilanz an Geld, was ihr da eingenommen habt. Also am Ende müssten so um die, 11, 12, 13, 14 Millionen überbleiben. Aber vielleicht sprechen wir erstmal über die wichtigsten Abgänge, weil das betrifft eigentlich eure ganze Offensive fast, ne, von der letzten Saison.
Genau, also du hast ja gerade angesprochen, wir hatten vielleicht noch nicht so viele Abgänge, das weiß ich jetzt gar nicht tatsächlich, wie das vielleicht auch noch vor meiner Zeit mal war, aber wir hatten sicher nie so viele Abgänge dann in so einer Position. Also dass Niki Beste, Kleindienst, auch Sessa jetzt dann weggegangen sind, das hittet natürlich schon so ein bisschen, aber es war natürlich auch ein bisschen abzusehen, muss man sagen.
Genau, die haben sich alle irgendwie ins Schaufenster gespielt in der letzten Saison, genau. Vor allen Dingen. Jan-Niklas Beste, Dingschi und auch Tim Kleindienst. Ich habe mal zusammengezählt die Scorerpunkte aus Punkt- und Pokalspielen. Was denkst du, was hatten die zusammen, die drei?
Oh Gott, jetzt sind hier noch Rechenaufgaben fast schon gestellt. Boah, oh Gott, ich kann es gar nicht richtig einschätzen. Du hast
dann sag ich dir das.
Pokal und Liga, oder?
Naja, also Pflichtspiele, ne? Also es sind Punkt- und Pokalspiele, genau.
Locker über 50?
Ja, auch das wäre schon eine Hausnummer, aber es sind 66.
66, krass.
Ja, und das ist schon, ich würde sagen, outstanding irgendwie, was da bei euch wegbricht vorne. Vielleicht magst du nochmal was zu den dreien, zu den einzelnen dreien was sagen, zu jedem Einzelnen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt gerade bei meiner Aufzählung noch Erin Dingchi ausgelassen, einfach, der ja letzte Saison dann quasi der aufgehende Stern war, der von Werder Bremen ausgeliehen war und jetzt zum SC Freiburg dann gewechselt ist. Also der hat sich auf jeden Fall richtig gut entwickelt. Bei Yannick Las Beste, das war so dieser klassische Transfer, man hat jemanden geholt, bei dem man einfach nicht so genau wusste irgendwie, wie genau er jetzt performt und dann aber richtig durchgestartet ist. Also er ist auf jeden Fall wahrscheinlich der Hauptgrund, warum wir überhaupt diese krasse Liga-Saison gespielt haben, weil er einfach, ja, standardstark war, aber natürlich auch einfach viele Chancen kreiert hat, selber dann auch verwandelt hat. Und gut, Tim Kleindienst, das war ja jetzt nicht sein erstes Intermezzo bei uns, der hat einfach vorne die Bälle dann abgenommen immer von Beste und von Dingchi. Also klassische Mittelstürmermanier. Dass er jetzt gegangen ist, das ist auf jeden Fall sehr schade und das hat mich sogar noch ein bisschen mehr überrascht als der Wechsel von Beste, weil bei Beste war es wirklich abzusehen. Bei Kleindienst hatte ich noch gehofft, dass er vielleicht eine Saison Europa mitnimmt. Aber gut, wenn da ein gutes Angebot von Gladbach kommt, dann kommt das auch an. Was mich tatsächlich so ein bisschen mehr überrascht hat, war noch der Wechsel von Sessa, weil ich das Gefühl hatte, dass der sich insbesondere in der Rückrunde richtig gut eingespielt hat.
War auch mein Gefühl. Und ich habe mich dann gewundert, dass der in die zweite Liga zu Hertha geht. Aber Hertha scheint immer noch zu ziehen als Name wahrscheinlich, ne?
Auf jeden Fall. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch bei ihm der Gedanke war, also ohne, dass ich das jetzt genau weiß, aber vielleicht wollte er einfach nochmal jetzt wirklich eine größere Rolle spielen. Und vielleicht hat er einfach schon zu dem Zeitpunkt, wo er sich dann auch bei Heidenheim eingespielt hat, eher mit einem Wechsel abgefunden. Und ja, wenn Hertha da noch ein attraktives Angebot gegeben hat, wenn er sich vielleicht auch im Hertha-Umfeld dann ganz wohl fühlt, dann soll das natürlich so sein. Aber das hat mich dann tatsächlich schon ein bisschen überrascht und fand es auch sehr schade dann, dass er jetzt den Schritt weggemacht hat.
Ja, hättest du dir aber, wenn wir mal nochmal zu Yannick Las Beste gucken, einmal vorgestellt, dass jemand von Heidenheim zu Benfica Lissabon wechselt? Für eine doch recht hohe Ablösesumme wahrscheinlich auch für euch.
Ja, das sind so diese Szenarien, die dann immer in diesen ganzen Manager-Videospielen auch aufkommen, wenn man mal zu viele Saisons simuliert hat. Also das hätte ich nie gedacht. Es war damals auch schon tatsächlich ein sehr seltsamer Anblick, einen Heidenheimer Spieler im Nationalmannschaftstrikot zu sehen, als er kurz dann dabei war und dann ja wieder abreisen musste, leider verletzungsbedingt. Hätte ich nicht gedacht, spricht aber natürlich auch einfach für, wie ich es schon gesagt habe, für diesen Wahnsinn, den Heidenheim in den letzten Jahren einfach durchlaufen hat. Und mich freut es auf jeden Fall. Es ist auch schön, dass sich das auch lohnt. Und für Yannick Las Beste ist es sicher auch eine richtig gute Möglichkeit, dann in Portugal durchzustarten. Gedacht hätten es wahrscheinlich nur die ganz Optimistischen und die sehr gut träumen.
Ich stelle mir vor, Werder Bremen ärgert sich wahrscheinlich auch ganz schön. Ne? Hat ja auch eine Bremer Vergangenheit, Yannick Las Beste. Genau wie Erin Dingschi. Da ist wohl ein Spieler an ihm vorbeigegangen, würde ich sagen.
Ja. Aber ist ja bei Bremen teilweise, ich habe da das Gefühl, die ärgern sich über den einen oder anderen Spieler, der mal eine Bremer Vergangenheit hat und jetzt so richtig gut durchgestartet ist.
Ja, so ist es. Also nochmal zusammengefasst, also da bricht der Mittelstürmer weg mit Kleindienst. Dann so der Zehner mit Cessa, der hat das sehr oft bekleidet letzte Saison und die Flügelspieler mit Beste und Dingschi, ne? Also wirklich die ganze Offensive, die jetzt da weg ist. Ja. Bei Kleindienst stelle ich mir noch die Frage, kann Kleindienst außerhalb von Heidenheim erfolgreich sein?
Naja, also wie gesagt, sein kurzes Intermezzo da in Belgien auch, das hat ja nicht so gut geklappt.
Und Freiburg, ne? Zwischendurch, ja, genau. Also ist er immer mal wieder zu euch zurückgekommen. Ja. Und dann bei euch immer wieder hat er dann wirklich komplett funktioniert, ne?
Genau. Also ich wünsche mir natürlich für jeden Spieler, dass er Erfolg hat, auch wenn er wechselt. So, also gerade für jemanden auch, der wie Kleindienst, der sich auch natürlich ein bisschen verdient hat, dann vielleicht auch mal bei einem Club, der ein bisschen mehr... Ich sag's mal so, also ich würde normalerweise sagen, bei so einem Club wie Gladbach, der ja schon einfach ein bisschen höheres Renommee hat, vom Sportlichen her kann man jetzt darüber streiten, was attraktiver jetzt mittlerweile ist, ohne jetzt den Gladbacher nahe treten zu wollen. Wenn es nicht klappt und vielleicht sich wieder die Möglichkeit bei Heidenheim gibt, dann warum nicht? Aber ich bin mal gespannt, wie er sich jetzt bei Gladbach schlägt, weil Gladbach ja eben auch ein ganz eigenes Kapitel jetzt ist, also der Umbruch, der dort stattfindet. Vielleicht ist er der Richtige da, vielleicht kommt er aber wieder zurück. Mal gucken.
Es sei ihm zu wünschen. Um das Ganze mal abzuschließen mit den Abgängen, da gibt es aber auch noch so illustre Namen, weil die auch schon ein bisschen länger bei euch waren, zum Teil auch zweimal bei euch waren, also einmal Nikola Dovedan, Florian Pick und Christian Kühlwetter, hatte ich schon erwähnt, der war auch schon mal zu Gast bei uns hier im Format. Die sind auch weg aus Heidenheim. Christian Kühlwetter hat am Wochenende schon mit Regensburg im Pokal gespielt.
Genau. Einfach Namen, also bei Kühlwetter hat man ja auch einfach gemerkt, dass er nie richtig Teil bzw. Teil der Planung war für die Bundesliga, hat ja auch relativ spät erst sein Debüt gegeben und ja. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als Kühlwetter wirklich fast schon so eine Art Lebensversicherung für Heidenheim war. Ich weiß gar nicht, welche Saison das war, aber da hat er wirklich richtig, hat er so ein bisschen den Kleindienst eher gemimt. Dementsprechend schade. Natürlich, dass es da nicht geklappt hat, aber auf jeden Fall auch einer ohne den Heidenheim. Und das muss man bei vielen Spielern auch sagen, auch bei so einem Florian Pick oder so einem Dovidan, die alle Teil von diesem Weg sind, den Heidenheim eingegangen ist und ohne die wir jetzt nicht in der ersten Liga wären.
Genau. Christian Kühlwetter, als er bei uns zu Gast war, weiß ich noch, das war die Zeit, wo er Stamm gespielt hat und auch da relativ wichtig für euch war. Mhm. Weiß ja auch vielleicht auch nicht jeder, es lief ja nicht immer so gut bei euch in der zweiten Liga, ihr hattet ja auch mal so Rücksetzer zwischendurch. Genau. Und ich glaube, in der Zeit war ja total wichtig bei euch auch, ne? Ding Dong, Werbung. Ja, noch ist es herrlich warm draußen und wir alle können den Hamburger Spätsommer genießen. Unser Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg, hat dafür die passenden Biere für euch. Zum Beispiel das Dominica Double Dry Hopped Pale Ale. Das schmeckt nach Karibik. Ganze 6 verschiedene Hopfensorten, sehr großzügig eingesetzt, sorgen für ein fruchtig, tropisches Aroma. Oder, wenn es eine alkoholfreie Variante sein darf, die geschmacklich auch in die gleiche Richtung geht, dann wäre das Coconut Grove Hazy Pale Ale. Es ist super fruchtig, nicht bitter, herrlich, tropisch, entspannt und ziemlich gelassen. Und eben alkoholfrei und ganz nebenbei auch noch isotonisch. Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Cheers und wohlbekomm's. Alle spannenden Biere von Kehrwieder mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Gut, kommen wir mal zu Neuzugängen, weil die müssen ja irgendwie kompensiert werden, die Abgänge. Ist auch spannend, was ich da so lese. Also da würde ich mal beginnen und würde mal so ein paar Sachen reinschmeißen sozusagen. Mikkel Kaufmann hat hier auch eine Hamburger Historie beim Hamburger Zweitligisten. Paul Wanner, den ich nebenbei total super interessant fand, schon letztes Jahr bei Elversberg, kommt von Bayern, ist ausgeliehen. Hätte ich ganz nebenbei auch gerne bei uns gesehen, so dachte ich zwischendurch. Und Leonardo Cienza ist ja wirklich bemerkenswert. Ich habe letzte Saison viel dritte Liga geguckt und der hat da ja alles in Grund und Boden gespielt, mehr oder weniger. Ja. Und als vierten vielleicht nochmal erwähnt Maximilian Bräunig, der gleich am Wochenende im Pokalspiel bei euch richtig aufgezogen hat. Ne?
Auf jeden Fall.
Fangen wir doch mal an bei Mikkel Kaufmann.
Ja. Also das ist ja jetzt die große Frage, nachdem wir jetzt gerade Kleindienst schon so auch gut besprochen haben, wer jetzt Kleindienst vorne ersetzen soll. Du hast jetzt gerade schon Freunig genannt und natürlich auch Mikkel Kaufmann. Dänischer Stürmer, kommt von Union Berlin, auch für eine gewisse Ablöse. Hat bei den Testspielen schon ein bisschen was gezeigt. Ich hatte noch so ein bisschen das Gefühl, er muss sich noch so ein bisschen einspielen auch. Aber an sich auf jeden Fall ein auch sehr interessanter Stürmer, wie ich finde. Und ich bin mal gespannt, was er auf jeden Fall liefern wird.
Und dann, wo wir gerade im Sturm sind, vielleicht direkt Maximilian Bräunig, ich komme von Freiburg 2 und ist eher ein Flügelspieler, ne?
Tatsächlich eher weniger. Also er hat okay. Jetzt, also Bräunig ist ja auch einer, der durch eine sehr große Körpergröße besticht,
1,93, ja genau.
Genau. Und also jetzt beim Spiel gegen Villingen zum Beispiel, beim Pokalspiel am Wochenende, da hat er eigentlich eher so mal eine Doppelspitze mit Piringer gespielt und er ist, glaube ich, eher schon so dieser klassische oder eher einer dieser Spieler, die eher so auch Mittelstürmer auskleiden können und ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass das die Rolle ist, die Frank Schmidt für ihn sieht, weil auch in den Testspielen war er immer der quasi ganz vorne halt drin stand und
okay, ja. Da habe ich mich vielleicht von einem Taktikboard blenden lassen.
Das kann gut sein, weil ich glaube, bei einer Zeitung war er, glaube ich, auch als Flügelspieler aufgelistet.
Ja. Aber sie werden wiederum bei einem Portal, werden Kaufmann und Bräunig beide als Mittelstürmer geführt.
Genau. Ja. Und da ist jetzt die Frage natürlich, also Bräunig, er hat einfach auch beim letzten Testspiel gegen Espanyol, hat er auch den Siegtreffer erzielt, hat jetzt gegen Villingen einen Hattrick erzielt, ist jetzt einer, der, sag ich mal, ein bisschen mehr auf sich aufmerksam machen konnte und er hat gute Abnehmerqualitäten, hat auch durch seine Körpergröße eine gewisse Physis und ich glaube, er ist da einer, der vielleicht so ein bisschen auch so auf der Überholspur kommt, weil gut, jetzt wenn man sagt, er kommt von Freiburg 2, von einem Absteiger aus der dritten Liga, also die jetzt vierte Liga spielen, ist jetzt vielleicht nicht so derjenige, den man jetzt sieht bei einem Club, der jetzt letzte Saison auf Platz 9 in der Bundesliga gelandet ist, aber er hat, finde ich, enorme Qualitäten schon gezeigt und er fällt einfach auf und hat vor allem, finde ich, auch einfach sehr gut immer nachgesetzt jetzt im Spiel gegen Villingen und dementsprechend bin ich mal echt gespannt, ob Frank Schmidt mit ihm vielleicht sogar eher plant.
Wir haben durchaus auch gute Erfahrungen gemacht mit Freiburg 2 in der vorletzten Saison, als sie so gut waren, als sie ganz oben mitgespielt haben. Dann danach kam Philipp Treu zu uns, der Kapitän, der ja auch relativ schnell zum Stammspieler wurde. Also zu Freiburg 2, da kommt schon immer Qualität her anscheinend so.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, also müsste sich auch wundern wahrscheinlich, also klar, kommt noch drauf an, taktische Ausrichtung und so weiter, aber wenn der jetzt nicht spielen würde, wäre schon komisch wahrscheinlich am Sonntag, ne?
Ja, also ich finde, er hat auf jeden Fall sich auch so einen Platz verdient, dass man mit ihm auf jeden Fall mehr plant als irgendwie nur Ergänzungsspieler. Und er hat es auf jeden Fall auch gezeigt. Also er hat auf jeden Fall auch gezeigt, dass man auf ihn bauen kann. Und diese Offensive, die muss sich ja erst noch einspielen, die halt jetzt komplett erneuert werden muss. Da werden wir gleich auch nochmal drauf kommen, denke ich mal, bei den anderen Spielern. Aber Preunig ist auf jeden Fall, ist für mich ein bisschen auffälliger gewesen als Kaufmann. Was natürlich einfach vielleicht auch daran lag, dass einfach Preunig jetzt in den Spielen, in diesen letzten Testspielen, die es halt gab, die jetzt auch nicht gegen so niederklassige Clubs waren, sondern auch wirklich gegen Erst- oder Zweitligisten, einfach ein bisschen auffälliger war.
Okay. Ja, dann kommen wir zu den beiden Mittelfeldspielern, wo man ja schon durchgehört hat, dass ich die auch ganz gut finde. Also einmal Paul Wanner und einmal Leonardo Scienza. Paul Wanner, genau. War letzte Saison von Bayern an Elversberg verliehen, hat da schon ganz gut aufgespielt, fand ich. Geht jetzt den nächsten Schritt, indem er in die erste Liga geht, was natürlich auch Sinn macht für Bayern. Und ist jetzt bei euch. Ja, was hast du von dem bisher so gesehen, von Paul Wanner?
Sehr viel Gutes, auf jeden Fall. Also er hat ja auch ein Tor erzielt jetzt gegen Villingen und auch das Testspiel gegen Barcelona, also ich muss dazu sagen, ich habe das Testspiel gegen Barcelona halt auch im Fanradio verfolgt, deswegen kann ich dazu ein bisschen mehr sagen und da habe ich auch so meine Eindrücke gewonnen. Und bei Paul Wanner, da zeigt sich auf jeden Fall auch die Qualität, die er halt mit dem Ball am Fuß hat. Also er ist auch einer, der sehr, ja, sehr fein ist, auch mal den einen oder anderen Trick raushaut. Und es macht einfach sau viel Spaß, ihm zuzusehen. Und er ist halt auch einer, der diese Rolle vom Außenspieler auch ein bisschen, also auch sehr frei aushebt. Also ich hatte so das Gefühl, es ist nicht nur derjenige, der jetzt Preunig irgendwie in der Mitte bedienen muss, sondern er ist auch einer, der dann mal so einen kleinen Sololauf machen kann und dann auch mal in die Mitte zieht und versucht, von dort aus Chancen zu kreieren. Also ja auch genau das, was man will, so eine gewisse Variabilität. Und für diese 18 Jahre wirkt er schon richtig abgeklärt. Und deswegen bin ich echt sehr gespannt, wie er bei Heidenheim jetzt in der Bundesliga-Saison auftreten wird. Also auf den habe ich richtig Lust.
Ja, wo der genau spielt bei euch, können wir nochmal gleich besprechen, wenn wir zur Taktik so ein bisschen kommen. Ob das jetzt irgendwie so ein Achter ist oder ist das eigentlich ein Zehner oder ja, genau. Der auf jeden Fall so mehr auf seiner Seite spielt, das ist Leo Scienza.
Genau.
Aus Ulm. Und wie gesagt, der hat mir schon total viel Spaß gemacht letzte Saison in der dritten Liga. Was hast du denn von dem bisher so gesehen?
Ähnlich wie bei Wanner auch richtig viel Gutes. Also wenn man sich auch mal seine Vita anguckt, der hat ja auch richtig lange Futsal gespielt und ist allein schon auch so seine Nationalität brasilianisch-luxemburgisch. Das klingt auf jeden Fall auch schon mal sehr wild. Aber was er jetzt auf den Platz gebracht hat, man hat es letzte Saison gemerkt, hat ja da seinen Club gut in die, ja, in die zweite Liga auch geschossen und eben auch einer, der einfach richtig schnell ist, auch einfach mal den ein oder anderen Trick dann mal verwendet. Macht einfach auch sehr viel Spaß und gerade auch dieses Zusammenspiel mit Wanner, falls sie dann auch mal so miteinander irgendwelche Aktionen kreieren sollten, das sind auf jeden Fall zwei richtig feine Füße, um es mal so zu sagen. Und ich glaube, die in Kombination, das kann eben diese Abgänge, die wir auch haben, nicht nur kompensieren, sondern das kann auch wirklich eine sehr gute Weiterentwicklung sein. Bei so einem Scienza, finde ich, merkt man jetzt auch gar nicht so krass, dass er da in der letzten Saison noch in der dritten Liga gespielt hat. Also ich finde, der hat sich da jetzt auch in das Team richtig gut eingelebt und es macht einfach ebenso wie bei Wanner. Ich werde das wahrscheinlich jetzt bei auch ein paar Spielern sagen. Also gerade bei den beiden muss ich sagen, es macht einfach richtig viel Spaß, denen zuzugucken. Und ich glaube, Scienza bringt einfach auch schon mal so ein bisschen so eine gute Mischung aus noch. Einfach, er ist noch relativ jung mit 25 Jahren, hat aber auch schon ein bisschen Erfahrung einfach. Und ich glaube, so die letzte Saison in der dritten Liga, die hat ihn einfach aufs Spielfeld gebracht, also auf den Bildschirm gebracht. Und jetzt kann er auch in der ersten Liga zeigen, was er drauf hat. Also ich finde, er ist sehr interessanter Spieler und ich glaube, der wird uns auch richtig gut weiterhelfen in der Saison.
Ja, ja, spannend, dass du sagst, dass er eine Futsal-Vergangenheit hat. Das hat bei uns ja Elias hat auch, der ja im Prinzip so auch auf der linken Flügelseite spielt. Und ich habe da durchaus Parallelen gesehen, aber habe jetzt zum ersten Mal gehört, dass Scienza auch eine Futsal-Vergangenheit hat. Also Saad, Nationalmannschaft auch, hat parallel in der Oberliga, Regionalliga gespielt in Hamburg und nebenbei halt auch Futsal. Ne? Ja, also da sieht man dann schon so in der Technik halt schon so ein paar andere Sachen dann. Ne?
Ja. Muss ich sagen, auch nochmal danke an meinen Co-Kommentator vom Barcelona-Spiel Hannes, der mir auch diesen Fakt dann auch nochmal erzählt hat, weil das wusste ich davor auch nicht, aber das macht ihn, finde ich, umso interessanter.
Ja, okay. Gut, das sind so die spannenden Sachen. Dann haben wir noch so ein bisschen zweite Reihe vielleicht. Da muss man natürlich erwähnen, Sirlo Cissé Conté. Kommt von Paderborn, war vorher bei Magdeburg und war mal bei St. Pauli in der U23. Was findest du, was hältst du von dem so?
War so ein bisschen auch ein etwas überraschender Wechsel. Ich denke mal, Hauptpunkt ist einfach auch, dass man auf der Rechtsaußenbahn, auf der rechten Seite ein bisschen Variabilität hat, ein bisschen Breite auch hat. Ja, auch ein erfahrener Spieler schon. Und was ich so von ihm gesehen habe, auch einer, der mal jetzt mal einen unkonventionellen Weg geht, der auch mal vielleicht eine Hacke oder so einsetzt, um einen Angriff zu kreieren, war ja auch derjenige, der uns in einem Testspiel gegen Parma dann doch noch einen hart umkämpften Sieg eingefahren hat. Ich glaube, im Vergleich zu jetzt den anderen Spielern, die wir so auf der rechten Seite haben, also zum Beispiel jetzt im Vergleich zu Paul Warner, kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht eher jetzt eine Option ist, als jetzt einer, mit dem man von Anfang an plant. Aber ich glaube auch einer, der durch die Erfahrung, die er hat, aber auch durch einfach so sein Spielstil, seine Technik, auch die Mannschaft sehr gut ergänzt und der, denke ich mal, auch gute Einsatzzeiten dann bekommen wird. Und wie gesagt, was ich so auch gesehen habe von ihm, hat sich auch schon gut eingefügt, bringt sehr gute Anlagen mit, die das Spiel von Heidenheim auch nochmal ein bisschen schicker machen. Also ich bin auch mal gespannt, wie er eingesetzt wird. Und ich habe eher so das Gefühl, dass er halt vielleicht, also ich kann mir, vielleicht wird er auch dann am Ende den Vorzug erhalten, aber ich habe eher so das Gefühl, was ich so bei den Testspielen auch gesehen habe, könnte ich mir vorstellen, dass man sogar eher vielleicht sagt, man gibt zum Paul Warner jetzt erstmal die Chance und er ist dann halt derjenige, der halt immer dafür reinkommt, aber halt nicht von Anfang an.
Mhm. Mich würde auch nicht wundern, wenn Sissi Conte bei euch direkt auch unter den Top 3 schnellste Spieler ist wahrscheinlich, tippe ich mal, weil das eigentlich überall ist, weil er wahnsinnig schnell ist. Wir haben da auch schon Erfahrung gemacht, als er gegen uns gespielt hat. Also da, ja, er ist halt wahnsinnig schnell. So.
Ja.
Genau, ansonsten von den Namen her fällt mir vielleicht noch Matthias Honsack ein, von Darmstadt vielleicht so, der mir aufgefallen ist. Ansonsten, ja, so ein Julian Niehüß von Lautern hat man auch sicherlich schon mal gehört, wenn man sich mit der zweiten Liga beschäftigt hat. Was ist so mit denen so?
Da muss man natürlich mal abwarten. Niehüß, der ist ja noch verletzt, der wird auch noch ein bisschen ausfallen. Hat auch gesagt beim Testspiel gegen Barcelona, dass er auf dem Weg der Besserung ist, aber dass es schon noch ein paar Monate dauern wird. Deswegen kann ich das jetzt auch noch gar nicht so richtig einschätzen, wie man mit ihm plant, weil man ja auf seiner Position dann auch eigentlich sehr, ja auch mit so einem Meloni zum Beispiel, hat, der unantastbar ist, wenn es so um die Defensive geht, das defensive Mittelfeld. Ja, und genau, Honsack hast du ja gerade auch erwähnt. Bin ich auch mal gespannt.
Ist dann eher so für die Breite wahrscheinlich auch.
Genau,
so,
ne? Also ich bin mal gespannt. Honsack hat jetzt auch ein paar Mal gestartet. Ich kann mir aber vorstellen, dass es eher so ein bisschen für die Breite genau ist. Ähnlich so wie bei Kerber, der ja auch noch ein sehr junger Spieler ist, jetzt mit Saarbrücken vor allem im DFB-Pokal letzte Saison für Aufsehen gesorgt hat. Aber ich gehe jetzt mal gerade im Moment davon aus, dass er eher für die Breite dann ist. Nicht, weil er jetzt nicht die Qualität hat oder so, aber einfach, weil es bei Heidenheim da auch Spieler gibt, die auf den Positionen einfach auch schon seit der letzten Saison eine gute Arbeit leisten und die wahrscheinlich jetzt nicht einfach weggemacht werden.
Ja, klar. Also man sieht schon, da ist halt so, am Beginn mit dem Mittelfeld ist bei euch richtig viel los, richtig viel Bewegung, da kann sich auch noch einiges ändern. Was voll eingespielt scheint und übernommen worden ist in der letzten Saison, ist ja echt Torwart und Abwehr, eure Viererkette, beziehungsweise eure Viererkette, also mit links Fürnbach, in der Mitte Innenverteidiger Gimba, Mainka und rechts Traoré und natürlich hinten der ewige Kevin Müller. Da sehe ich auch so ein bisschen Parallelen zu St. Pauli. Wir gehen halt auch mehr oder weniger mit unserer Verteidigung aus der zweiten in die erste Liga. Das ist wahrscheinlich kann auch ein Vorteil sein, wenn das da eingespielt ist. Und da habt ihr wahrscheinlich irgendwie keine Not gesehen, das zu ändern, ne?
Nö, also ich glaube auch die letzte Saison, klar, als Aufsteiger kassiert man ja tendenziell eher ein paar mehr Tore als ein etablierter Erstligist, aber ich glaube die Innenverteidigung mit Gimba und Mainka, das ist einfach festgesetzt und die Außenbahn, gerade auch so einen Omar Traoré, der hat letzte Saison sich richtig gut reingespielt in das Team, also war auch einer von diesen Wechseln, wo man gesagt hat, ey, das war jetzt wirklich ein goldwerter Wechsel. Ich habe da jetzt auch nicht so richtig so einen Grund gesehen, warum man da jetzt nochmal nachbessern müsste. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht auf der einen oder anderen Stelle nochmal überlegt, ob man sich vielleicht einfach nochmal einen für die Breite nochmal holt. Aber so grundsätzlich sehe ich da auch gar keinen Verbesserungsbedarf, weil die das eben schon richtig gut gemacht haben und dementsprechend eingespielt sind. Und über die Torwartposition, da muss man auch gar nicht drüber diskutieren, weil Kevin Müller ist halt Kevin Müller, der ist halt seit jeher einfach ein sicherer Rückhalt für den FCH.
Ja. Ist er nicht Kapitän bei euch? Ja, ne?
Meinke ist Kapitän.
Meinke ist Kapitän.
Aber Müller ist auf jeden Fall auch in einem erweiterten Kreis.
Ist auch im Spielerrat wahrscheinlich und so.
Genau, genau.
Würde mich auch wundern, wenn nicht wahrscheinlich.
Nee, nee. Gut. Allein schon die Erfahrung.
Ja, gut, dann haben wir das einmal rund gemacht mit dem Kader, finde ich. Nun ist ja Frank Schmidt dafür bekannt, einen gewissen Spielstil zu pflegen und an einem, in der Regel in der Grundausrichtung einem 4-1-4-1 zu spielen und relativ, wie soll ich sagen, Tempofußball, vertikales Spiel zu bevorzugen. Hast du jetzt schon in der Vorbereitung gesehen, dass sich da vielleicht ein bisschen was verändert hat, so? Wurde da was angepasst oder ist das immer noch so den Spielstil, den man von ihm kennt und erwarten kann?
Also ich glaube, so ganz muss man das dann erst nochmal im Verlauf jetzt vom Saisonanfang angucken, wie genau sich das dann einspielt. Jetzt in der Saison hatte ich schon das Gefühl, dass er auch auf jeden Fall die Schnelle von den Außenspielern auch weiter fördern will. Also dass man auch mit zwei Außenspielern spielt und genau, dann einfach da schaut, dass man dann im Sturm vorne einen Mittelstürmer hat, der das dann gut einfach einnetzt. Ich habe jetzt mal geguckt, auch nochmal gegen Villing ein bisschen genauer geschaut, ob ich da irgendwie so eine gute Ausrichtung sehen kann. Da hatte ich das Gefühl, wie du teilweise auch schon gesagt hast, dass man halt guckt, also dass man eine Viererkette in der Verteidigung hat, zwei Mittelfeldspieler, wovon einer dann aber oft manchmal so ein bisschen mehr nach vorne rückt, zwei Außenspieler hat. Und dann vorne halt entweder, also gegen Villingen waren es Pieringer und Bräuning, die dann, also teilweise war es als Zweierspitze aufgelistet. Teilweise lässt sich aber, glaube ich, Pieringer so ein bisschen weiter nach hinten fallen, um so ein bisschen mehr so einen offensiven Mittelfeldspieler nochmal zu mimen. Also ich habe da schon das Gefühl, dass man wirklich auch nochmal den Tempofußball spielen will, die schnellen Spieler fördern will. Ich glaube, das wird sich in der Grundordnung auch nicht ändern. Vielleicht wird an der einen oder anderen Stelle nochmal was angepasst. Da muss man mal gucken. Aber grundsätzlich gehe ich da auf jeden Fall mit, dass man 4-1-4-1 oder auch 4-2-3-1 oder sowas in die Richtung.
Ja, genau, genau.
Dass man das auf jeden Fall weiterführt. Ja.
Wozu das führen kann gegen St. Pauli, werdet ihr bei Tim lesen im Vorbespiel, vor dem Spielbericht. Der wird es nochmal ganz genau analysieren, wer da wie aufeinander trifft. Genau. Ja, vielleicht nochmal ein bisschen zu den Vorbereitungsspielen. Also wie gesagt, das ist ja gerade schon, also Glückwunsch auch, im Pokal seid ihr locker weitergekommen, nicht so wie wir. Wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten.
Ja, ihr auf jeden Fall. Trotzdem auch Glückwunsch.
Dankeschön. Ihr habt 4-0 in Willingen gewonnen. Das ist Regionalliga Südwest, müsste das sein.
Genau, sind aufgestiegen in die Regionalliga Südwest und sind, glaube ich, im Verband Südbaden
drin. Ja. Und warum wir so über Bräunig gesprochen haben, der hat halt 3 Tore geschossen in dem Spiel. Das haben wir vielleicht noch gar nicht richtig erwähnt, genau. Aber ihr habt auch eine Menge Vorbereitungsspiele gespielt, irgendwie auch viel gegen Unterklassige. Also da bei St. Pauli war das eher so dosiert, Vorbereitungsspiele, aber dann zumindest halt gegen Hochkaräter auch mehr zum Ende. Also wir hatten, glaube ich, wir hatten insgesamt 4, 5. Ja. Davon aber auch tatsächlich 3 gegen hochkarätige Mannschaften, würde ich sagen, genau. Ja, wenn wir mal bei euch bei den Vorbereitungsspielen gucken, fällt mir halt so Spiele auf, ihr habt gegen Parma 1-0 gewonnen oder gegen Espanyol Barcelona 2-1 gewonnen. Das sind schon Hochkaräter, würde ich dann sagen, in eurer Vorbereitung. Ne?
Genau, also es sind, wenn man es jetzt mal zum Beispiel auch mit euren Gegnern vergleicht, also mit Atalanta Bergamo hatte die ja, glaube ich, zur Saisonöffnung zu Gast.
Genau.
Das ist natürlich schon nochmal ein anderes Kaliber. Also bei Parma bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber bei Espanyol ist es ja auch so, dass die jetzt erst wieder in die erste Liga aufgestiegen sind. Und dementsprechend sind es jetzt nicht quasi so die Europa-League-Clubs oder sowas, die man dann als Gegner hat, aber natürlich schon welche, die auf jeden Fall erste Liga spielen und vielleicht auch sogar eher dann das so ein bisschen so diese Rolle ausfüllen von den Clubs, gegen die man am Ende natürlich die Punkte holen will, nämlich gegen die Konkurrenz, die dann halt im Abstiegskampf drin ist. Und deswegen, ich habe auch mal mit ein paar Leuten noch geredet, die haben so ein bisschen sich gewundert, warum Heidenheim so viele Spiele auch gegen unterklassige Clubs macht oder jetzt nicht gegen so einen richtig krassen Hochkaräter. Ich glaube, am Ende geht es einfach auch darum, dass man sich gut einspielt und dass man dass man da einfach gut Spielpraxis sammelt. Und das hat in der letzten Saison auch schon gut geklappt. Da hatten wir zum Beispiel Hellas Verona als Gegner im letzten Vorbereitungsspiel. Also die Ligahöhe von den Clubs, da kann man natürlich immer drüber diskutieren, aber im Endeffekt glaube ich auf jeden Fall, dass man da auch einen klaren Plan verfolgt, gegen wen man da antritt.
Ja, also zumindest habt ihr alle 9 Vorbereitungsspiele gewonnen, ob nun gegen Unterklassige oder Höherklassige, und als 10. jetzt das Pokalspiel, das kann man dann auch vielleicht mit reinnehmen, ne?
Ja, so, also Pflichtspiel so auf jeden Fall, aber klar, natürlich, da probiert man ja trotzdem nochmal gerne aus, genau.
Ja, was vielleicht eine Besonderheit ist, das habe ich jedenfalls zum ersten Mal hier beim VDS Millern Ton-Gespräch, dass der Gegner ja noch ein Spiel hat, bevor er zu uns kommt. Ihr spielt am Donnerstag Conference League und zwar gegen BK Hecken und zwar in Hecken. Da ja. Erstmal so die Frage, also was hat das mit dir gemacht, dass ihr da in die Conference League kommt? Genau, vielleicht erstmal so von der letzten Saison. Also euer, du hast vorhin gesagt, 9. Platz, 8. Platz war es, glaube ich.
8. Platz, genau.
Genau, 8. Platz hat euch ja für die Conference, es gibt genau einen Platz für die Conference League in Deutschland und den habt ihr euch gezogen und spielt jetzt in den Playoffs. Ich will jetzt gar nicht hier den genauen Modus erklären von der Conference League. Ich ist schon sehr, sehr aufregend. Auf jeden Fall ist das jetzt Hin- und Rückspiel und wer da gewinnt, kommt auf jeden Fall in die Gruppenphase der Conference League, ne?
Genau, also um den Modus auch zu erklären, da müsste man ja die gesamte Spielplanreform von der UEFA noch mehr erklären, weil das hat sich ja auch alles geändert. Genau, aber wir würden dann, nachdem wir jetzt Hin- und Rückspiel ausgeht, würden wir dann halt eben in dieser neuen Liga-Phase, Gruppenphase, wie man es jetzt auch nennt, starten. Und weil du gerade gefragt hast, was das mit mir gemacht hat, es ist natürlich immer so ein kleines Wunschdenken, gerade wenn man jetzt in so einer Funktion ist, dass man auch die Spiele ja kommentieren könnte und so fragt man sich natürlich schon, könnte man dann irgendwann mal so ein Europapokalspiel vielleicht auch auswärts kommentieren? Und ich kann mich noch erinnern, als da letzter Spieltag war in der Bundesliga, letzte Saison gegen Köln waren wir ja und dann gab es ja dieses Fernduell halt, weil das ja so ein bisschen davon abhängig war, wie Freiburg spielt bei Union Berlin.
Genau.
Und ich kann mich daran erinnern, dass wir dieses Spiel gegen Köln hatten.
Das habt ihr ja 4-1 gewonnen, ne?
Genau, das war dann ja irgendwann auch klar, dass da jetzt nicht mehr viel anbrennen wird. Und dann habe ich die ganze Zeit auf meinen Live-Ticker geguckt, um zu gucken, wie es denn jetzt gerade in Berlin steht. Und irgendwann hat mir auch Domme, mit dem ich das Spiel co-kommentiert habe, hat mir dann irgendwann den Live-Ticker ausgemacht, irgendwie, weil er das irgendwie auch nicht richtig ertragen konnte. Und dann der Moment, als Union Berlin noch dieses Last-Minute-Tor erzielt hat, das war natürlich komplett verrückt. Und ich glaube, meine Stimme hat sich selten zu überschlagen. Und jetzt auch die Klarheit zu haben, ich meine, es hing ja auch noch von dem Pokalspiel ab, von Leverkusen, vom Pokalfinale, ob da jetzt der Platz an den, ob jetzt dieser Conference League-Platz an die Tabellenposition 8 in der Bundesliga geht. Aber das war natürlich einfach krass, also man muss das dann auch erstmal realisieren, dass man jetzt wirklich irgendwo auf einer UEFA-Seite steht als Teilnehmer eines Europapokalclubs. Das ist schon krass und ich kann es teilweise immer noch nicht ganz verarbeiten. So, also ich muss, glaube ich, jetzt erstmal wirklich auch diese Spiele in Hecken dann sehen, ja. Um es zu realisieren.
Das heißt, du wirst vor Ort sein?
Nee, leider nicht. Das klingt jetzt gerade ein bisschen falsch leider, aber nee, ich werde leider nicht vor Ort sein. Das hat ein paar Gründe, für mich war es jetzt einfach, das war jetzt ja alles auch sehr kurzfristig, so gegen wen man jetzt am Ende spielt und gerade ist bei mir so im Privaten einfach auch viel Planung mit Urlaub und anderen Sachen, anderen Events, es ziehen ja auch immer mal wieder ein paar Freunde weg und sowas beim Studium und da war es einfach so, dass ich dann gesagt habe, es ist sauschade und so und ich würde es natürlich sehr gerne auch sehen, aber dass ich das jetzt leider halt nicht mitnehmen kann, weil einfach vieles anderes ist und ich so nicht richtig planen kann. Es stand auch im Raum, ob es Fanradio mitfahren kann. Das geht aus Planungsgründen ne? Jetzt für dieses Spiel auch nicht, weil es sehr kurzfristig war, aber das ist auch alles okay, also wir haben da auch ganz offen drüber gesprochen, genau, also es ist sehr schade, aber ich bin zufrieden damit, ja. Also auf jeden Fall verfolgen.
Okay. Soll jetzt nicht negativ klingen, aber sonst fährt das ganze Dorf hin wahrscheinlich, oder?
Da bin ich mal gespannt tatsächlich, weil wie gesagt, das war jetzt sehr spontan, also man wusste schon so ein bisschen natürlich, dass es jetzt zum BK Hecken geht, weil ihr Drittrundenspiel sehr eindeutig war schon nach dem Hinspiel.
6-1 oder so, ne?
Genau, 6-2. Gegen Paidi Linemaskond aus Estland.
Estland, genau.
Aber ich kann mir vorstellen, dass es für einige vielleicht ein bisschen kurzfristig ist und dann mit natürlich unter der Woche und so. Es gibt auf jeden Fall natürlich Fangruppen, die da hinfliegen, die dann auch sich zusammen treffen und zusammen zum Stadion laufen.
Also ich kann nur sagen, hier bei uns würde das ganze Dorf auf jeden Fall hinfliegen. Ja. Also da auf Eselskarren würden wir da hinfahren. Und also da das würden wir auf jeden Fall machen. Also da wären alle mit am Start. Also ja. Da würden wir wahrscheinlich alle Karten abnehmen. Aber gut, okay. Meinst du denn, es hat irgendwie eine Auswirkung, das Spiel sozusagen, auf das Spiel am Sonntag bei St. Pauli irgendwie?
Ja, also die erste Auswirkung ist, dass das Spiel dann am Sonntag auch stattfinden muss, weil...
Ja, sehr ärgerlich für uns übrigens, ja. Weil wir hier irgendwie erst mal ein Heimspiel auf den Sonntag reingedrückt haben und selbst gegen Heidenheim jetzt schon, also wirklich. Wenigstens ja noch 17.30 Uhr gegen einen Club aus Leipzig wird es noch schlimmer, 19.30 Uhr auf den Sonntag. Naja, gut, es ist, wie es ist.
Ja, also ist ja für Heidenheim jetzt auch nicht ganz so optimal mit der Anfahrt und so. Also es ist sehr, ich kann verstehen, dass das Spiel am Sonntag ist, aber die Ansetzung natürlich nicht ganz optimal, einfach auch aus Fansicht und so. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass man vielleicht einfach diese Breite im Kader nochmal ein bisschen mehr ausnutzt und schaut, dass man da auch gut Kräfte sammelt, weil das Rückspiel findet dann ja in Heidenheim statt, eine Woche später. Und da will man natürlich dann auch das Ding über die Zeit bringen im besten Fall und dann sich für die Ligaphase qualifizieren. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man dann wirklich jetzt mal diesen Kader auch testet auf, wie er dann auch in der Breite funktioniert. Ich denke aber natürlich mal, dass Frank Schmidt auch so ein Trainer ist, der sagt, wenn wir da uns jetzt qualifizieren, dann ist es halt eben so ein Modus, den wir dann auch häufiger mal haben, dass wir halt Donnerstag und Sonntag spielen.
Das sind dann glaube ich, 6 Spiele, die ihr auf jeden Fall habt in der Gruppenphase, ne?
Genau, 6 Spiele, 3 zu Hause, 3 auswärts.
Die werden zugelost, ne? Also nochmal euer Modus. Es ist halt eine große Liga mit wie vielen Mannschaften? Weiß ich gar nicht. Vielen Mannschaften, aber jeder spielt nur gegen 6 und es wird ausgelost irgendwie, ne?
Genau, und man spielt auch gegen 6 unterschiedliche Mannschaften. Also das wird ausgelost. Wie das ganz genau funktioniert, ich glaube, das weiß noch nicht mal derjenige, der die Losung durchführen wird.
Also ich habe mich da mal reingelesen, angefangen, habe dann gesagt, oh, lass den Scheiß, ey, das ist mir zu nervig irgendwie, habe ich keinen Bock drauf.
Mal gucken, was dabei rumkommt, jetzt muss es auch erstmal so weit kommen. Ich bin mal gespannt, es ist natürlich für alle, für die Fans, für die Cluboffiziellen und auch für die Spieler natürlich eine ganz neue Situation und da bin ich mal gespannt, wie das dann auch sein wird am Sonntag. Ich denke aber mal schon, dass es dann auch heißt, Donnerstag ist ein Pflichtspiel und Sonntag ist halt eben auch ein Pflichtspiel und Sonntag startet dann halt die Mission Klassenerhalt und ich denke mal, deswegen wird das Spiel gegen St. Pauli jetzt nicht irgendwie weniger relevant sein, nur weil halt das in einem Sandwich von 2 Europapokalspielen.
Ich muss mich gerade daran erinnern an das Gespräch von Yannick mit Steffi vom Textilvergehen, also Union Berlin, zur Vorbereitung, also hier in der Sommerpause Melanton Mietz und die meinte, das war richtig teuer, halt alles mitzunehmen, so zum ersten Mal international und so weiter und genau, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Also urlaubstechnisch wahrscheinlich auch und geldtechnisch, wenn man das alles mitmachen will. Ne?
Ja, klar.
Aber ich glaube, es ist schon lukrativ, einfach die beiden Spiele jetzt zu überstehen, um in der Gruppenphase mitzumachen. Ne? Kann ich das eigentlich auch gucken, danach auf das Spiel? Ich habe keine Ahnung. Gibt es sowas im Free-TV oder?
Es gibt natürlich das FCA-Fanradio, das kann man hören. Es gibt auch andere Streams. Es gibt.
Aber das macht ihr dann aber ja nicht von vor Ort an, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Da ist einer vor Ort, der dann das Fanradio macht, genau. Okay. Aber so die klassische Gang, die kann da nicht mitkommen, einfach aus den Gründen. Aber dann, das übernimmt dann einer, der Tim, der hat das auch häufiger mal gemacht, wenn mal irgendwie Engpässe waren oder auch während Corona hat der einige Auswärtsspiele gemacht. Also das ist so das Modell, dass wir die Spieler dann trotzdem aus dem Stadion haben, einfach
für
die Atmosphäre auch. Aber dann halt quasi plant man da so ein bisschen um.
Ist und, die Ein-Mann-Radiostation dann vor Ort.
Genau. Und es gibt im Moment, glaube ich, noch keinen Bewegtbild-Stream. Ich hoffe, dass sich das noch ändert. Vielleicht passiert da noch was kurzfristig, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau.
Ja, du wirst es auf jeden Fall wissen. Ich frage nochmal nach oder Mike wird auch recherchieren, das in die Lage einbringen. Also genau. Ja, meinst du, es hat Auswirkungen auf Sonntag? Ich meine, Sonntagabend ist halt doofe Zeit irgendwie nach Hamburg von euch aus. Also Frage, kommt ein Bus oder kommen 2 Busse zu uns?
Von den Fans, ja.
Mhm.
Das ist eine gute Frage. Ich habe mich da.
Nein, kommt wahrscheinlich ein bisschen mehr, ne? Aber
es kommt ein bisschen mehr. Ich habe mal vorhin nochmal nachgefragt, auch bei unserem Fanbetreuer, der hat gesagt, für das Spiel bei euch, da sind stand jetzt 2500 Tickets weggegangen.
Okay, und, das ist ja doch schon ordentlich dann, ja.
Genau, und heute war, glaube ich, auch jetzt am 20.8., das war der letzte Tag, wo jetzt auch quasi der Vorverkauf war, wo man das online machen konnte noch. Und genau, 2500 Fans werden kommen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel euer Gästeblock fasst, aber ich glaube, das ist für den Tag auf jeden Fall auch eine sehr gute Zahl. Also
so bummelig 3000 und ich habe jetzt, bin so überrascht, ich hätte gedacht weniger, also nach dem Auswärtsspiel gegen Hecken und
ich denke mal, da ist aber auch einfach dann wieder der Fall, dass sich einfach ganz viele auch drauf freuen, dass St. Pauli halt wieder da ist.
Weil, ja, schön.
Ich werfe jetzt mal so in den Raum, aber viele haben natürlich jetzt Bock, einfach 2. Saison Bundesliga und dann halt auch noch zum Beispiel einfach an so einem Spielort wie St. Pauli, wo halt einfach noch mal ein bisschen wo richtig viel los sein wird, weil ihr werdet das ja wahrscheinlich genauso zelebrieren.
Gehe ich von aus, ja.
Genau, und wenn ich jetzt so dran denke, also St. Pauli zum Beispiel hat dann doch nochmal ein bisschen höheren Klang, also zum Beispiel, ohne jetzt irgendwem von diesem Club nahe treten zu wollen, aber zum Beispiel halt dem grünen Club aus der Autostadt halt, das war nochmal einfach eine ganz andere Sache.
Ja, okay, so. Ja. Ihr werdet wie immer auch mit mehr als einem Menschen dann fürs Radio kommen, wahrscheinlich im Neunsitzer fahrt ihr immer normalerweise, ne?
Genau, tatsächlich ist es jetzt so, dass ich der Einzige bin, der am Sonntag Zeit hat, beziehungsweise der sich da eingetragen hat.
Dann bist du die Einmann-Radiostation.
Genau, ich bin die Einmann-Radiostation. Genau, wir fahren am Sonntag dann mit dem neuen Sitzer hoch und normalerweise oder häufig machen wir es ja auch so, dass wir dann am selben Tag wieder runterfahren. Diesmal ist die Planung ein bisschen anders, auch weil ich ein bisschen anders geplant habe, weil ich werde an demselben Abend noch nach Berlin weiterdüsen, weil ich dann noch einen kleinen Kurzurlaub mache mit meiner Freundin und das Medienteam, beziehungsweise der Rest vom neuen Sitzer, der bleibt dann auch noch eine Nacht in Hamburg.
Zirkelt dann nach Hause, genau. Ja, Berlin bietet sich ja an von Hamburg aus, das passt ja ganz gut.
Genau.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, alles andere besprechen wir einfach im NDS-Gespräch am Montag. Mhm. Da gucken wir auch vielleicht auch nochmal auf die Erwartungshaltung generell für euch auf die Saison. Kann man dann vielleicht nach dem Spiel vielleicht nochmal ein bisschen vielleicht genauer fassen.
Ja.
Und ja, ich danke dir schon mal für das Gespräch heute, Luis, und wünsche dir viel Spaß Donnerstag natürlich erstmal irgendwie, auch wenn es von zu Hause aus ist, und dann am Wochenende in Hamburg.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung und ja, dann bis Sonntag.
Bis Sonntag, genau. Und den Hörerinnen wünsche ich ein schönes und erfolgreiches erstes Bundesligaspiel am Sonntag. Lasst uns gemeinsam mit einem tollen Spiel in die neue Saison starten und wir hören uns dann, wie gesagt, Anfang der Woche zum NDS-Gespräch wieder. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.